Zusatzpunkt, Aktuelle Stunde. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat eine Aktuelle Stunde verlangt zum Thema Kein Sozialabbau auf Kosten von Kindern, Jugendlichen, Familie und Menschen mit Behinderung. Ich eröffne die Aussprache und hätte jetzt gerne Rosi und Denise das Wort erteilt. Aber ich sehe, die Abgeordnete Denise Lob kommt nach vorne. Und Rosi, passt auf. Wir haben jetzt Schnulleralarm.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, Alleinerziehenden Geld wegnehmen, den Schutz Minderjähriger in Unterkünften senken, bedürftigen jungen Menschen Unterstützung entziehen und den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung verschieben. Das sind nur einige der Maßnahmen aus dem sogenannten Vorschlagsbuch einer Arbeitsgruppe, das in der letzten Woche durch den Paritätischen geleakt wurde. Und es soll an den meisten Benachteiligten in diesem Land gespart werden. In dieser Arbeitsgruppe waren Vertreterinnen aus kommunalen Spitzenverbänden, den Bundesländern, dem Bundeskanzleramt und mehrerer Ministerien. Und für uns ist ganz klar, mit diesen Maßnahmen wird kein Sozialstaat effizienter. Das sind keine Reformen, es sind kurzsichtige und teils verachtende Vorschläge. Alleinerziehende sind in Deutschland am häufigsten von Armut betroffen. Doch sie denken darüber nach, ihre Leistung weiterzustreichen, die übrigens jetzt schon kaum ausreichen. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete haben schwere Schicksalsschläge erlebt. Doch sie wollen ihnen Schutzräume nehmen. Das widerspricht der UN-Kinderrechtskonvention. Geflüchtete Kinder und Jugendliche sind Kinder und Jugendliche. Und zwar nicht zweiter Klasse, sondern wie alle anderen Kinder auch. Care-Leaver, also junge Menschen, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können und für die der Staat eine besondere Verantwortung trägt, brauchen Begleitung und Unterstützung. Doch ihnen wollen sie mit 18 Jahren fristlos jede Hilfe nehmen. Die Bundesregierung will, dass mehr Menschen, vor allem Frauen, in Vollzeit arbeiten. Doch der Ganztagsanspruch soll verschoben werden. Wie soll das bitte gehen? Das schwächt Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zugleich. Schon seit Jahren brodelt es in Schulen, Kitas und Jugendämtern. Fachkräfte sind am Limit, Familien sind am Limit. Und jetzt solche Vorschläge? Das sendet genau das falsche Signal. Es befeuert nur weiter eine Krise in der Kinder- und Jugendhilfe. Und viele Menschen haben nun Angst und Sorge. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Wird mein Kind noch eine gute Begleitung in der Schule haben? Wie soll ich mit dem fehlenden Unterhalt noch über die Runden kommen? Und als junger Mensch, da kann man sich schon fragen, was hat man dieser Bundesregierung eigentlich getan? Nach den Debatten zu Wehrdienst, Streichung des Kulturpasses und Kürzung bei den internationalen Freiwilligendiensten. Nun das? Verunsicherung für Millionen von Menschen in diesem Land. Und das Allerschlimmste dabei? Keine Einordnung von Seiten der Bundesregierung. Sie ducken sich weg. Am Mittwoch im Familienausschuss haben wir die Bundesregierung zu diesen Vorschlägen gefragt. Und die Antwort? Der Sozialstaat muss reformiert werden, damit wir weiterhin auch einen Sozialstaat haben. Ja, das stimmt. Doch ich sage Ihnen ganz deutlich, Alleinerziehende, Kinder, Jugendliche, Familien und Menschen mit Behinderung sind nicht dafür verantwortlich, den Sozialstaat zu modernisieren. Und von Ihrer Seite kam auch, in diesem Papier sind ja nur Forderungen der kommunalen Spitzenverbände und Länder. Wieder ducken Sie sich weg. Die Bundesregierung saß doch mit in der Arbeitsgruppe und hat sie sogar geleitet. Sie haben nicht den Mut, zu Ihren Überlegungen zu stehen. Und Sie widersprechen sich dabei auch noch. Sie sagen, ach, es seien ja nur Ideen, ob davon was umgesetzt wird, das muss noch entschieden werden. Aber es werden doch bereits erste Vorschläge aus dem Papier umgesetzt. In dem Gesetzentwurf zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe geht es schon jetzt um die Standardabsenkung für unbegleitete minderjährige Geflüchtete und die Streichung der Hilfen für Jungvolljährige. Daran fehlt es Ihnen nicht nur an wirksamen Reformideen, sondern auch an Anstand. Und dann sagen Sie, ja, die Kommunen haben kein Geld, wir müssen sparen. Herr Frey hat es auch das Argument auch gestern, Mittwoch in der Regierungsbefragung gebracht. Den Kommunen geht es schlecht, sie müssen entlastet werden. Ja, natürlich müssen die Kommunen entlastet werden. Sinnvolle Vorschläge dazu wären zum Beispiel eine Altschuldenhilfe oder auch Sofortzahlung. Doch mit diesen Vorschlägen, die machen für die Kommunen gar keinen Sinn. Das, was da eingespart wird, reicht nämlich vorne und hinten nicht aus, um die Haushaltslöcher zu schließen, denn das Defizit wächst schneller. Und ich sage Ihnen noch was. Mit diesen Vorschlägen wird es sogar noch schlimmer werden. Die Folgekosten dieser Einsparungen sind langfristig viel höher als das, was sie einsparen. Ich habe ja selbst im Jugendamt gearbeitet und weiß, wenn man jungen Menschen oder aus der Jugendhilfe mit 18 jede Hilfe streicht oder die Hürden so hoch setzt, dass sie faktisch keine Hilfe mehr bekommen, und darauf wird es in der Praxis ja hinauslaufen, dann lässt man sie teilweise in verdeckte Wohnungslosigkeit, im schlimmsten Fall ohne Schulabschluss oder berufliche Perspektive. Und das kann doch nicht das Ziel sein. Diese Vorschläge sind eine Absage an faire Chancen für junge Menschen. Liebe Kolleginnen aus der Koalition, diese Vorschläge sind ein Schlag ins Gesicht für junge Menschen, Alleinerziehende, Familien und Menschen mit Behinderung in diesem Land. Sie dürfen so nicht umgesetzt werden.
Wir hören für die CDU-CSU Wolfgang Dahler.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir brauchen eine Aufgaben- und Standardkritik, die den Mut hat, Prioritäten zu setzen. Und wir brauchen die Bereitschaft, neu zu fragen, was kann und muss der Staat leisten und was kann er nicht mehr leisten, ohne sich selbst zu überfordern. Das schreibt Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. Also jemand, der genau weiß, wie stark Städte und Gemeinden unter dem Druck wachsender Aufgaben, steigender Standards und knapper Haushalte stehen. Und es ist ein Hilferuf der kommunalen Spitzenverbände. Und ich finde, in diesem Satz steckt sehr viel von dem, worum es heute geht. Es geht nicht um eine Absage an den Sozialstaat. Es geht nicht um den Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung. Es geht um eine schlichte, aber notwendige Einsicht. Ein Staat bleibt nur dann handlungsfähig, wenn er ehrlich prüft, was er leisten kann, wie Leistungen wirken und wo Strukturen reformiert werden müssen. Oder in einer Frage zusammengefasst, wie können wir den Sozialstaat erhalten? Denn wir erleben auf allen Ebenen eine dynamische Kostenentwicklung. Vor allem Kreise, Städte und Gemeinden geraten unter Druck. Defizite wachsen, Ausgaben steigen.
Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke zulassen?
Nein. Viele von uns kommen aus der kommunalen Familie, waren Mitglieder in Gemeinde-, Stadt- oder Kreisräten oder sind es noch. Wir wissen, wie groß die Belastung vor Ort ist. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, wenn aus den Kommunen die klare Rückmeldung kommt, es geht nicht mehr so weiter. Darum ist es richtig und wichtig, dass im Kanzleramt miteinander geredet wird. Gesprochen, offen, zwischen Bund, Ländern, Ministerien, kommunalen Spitzenvertretern, vertraulich. Denn wie soll man Reformen ernsthaft diskutieren, wenn schon das Sammeln von Ideen zum Skandal erklärt wird? Es wird gerade in sozialen Medien, auch durch Abgeordnete, schnell so getan, als sei schon das gemeinsame Nachdenken verschiedener staatlicher Ebenen etwas Anstößiges. Aber das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kann nicht unser Maßstab für ernsthafte Politik sein. Die jetzt gelegte Liste war eine Sammlung auf Arbeitsebene. Das eigentliche Problem ist nicht, dass solche Gespräche stattfinden, sondern dass Vertraulichkeit gebrochen wurde und dann verkürzt, ohne nähere Einordnung, geleakt wurde. Das widerspricht dem, was in einer Demokratie möglich sein muss, intern zu beraten, Optionen zu prüfen und Positionen abzuwägen. Das ist keine Hinterzimmerpolitik. Die Skandalisierung ist gerade in unseren Zeiten verantwortungslos. Statt Unterstellungen brauchen wir einen sachlichen, konstruktiven Dialog, und wir werden diesen natürlich weiterführen. Demokratie braucht Öffentlichkeit, ja, aber Demokratie braucht auch geschützte Räume des Nachdenkens. Nicht als Schutz vor Verantwortung, sondern als Voraussetzung, Verantwortung überhaupt wahrnehmen zu können. Lassen Sie uns doch nicht in Schnappatmung verfallen, wenn Vorschläge auf Arbeitsebene, und mögen Sie auch der eigenen Meinung oder dem eigenen Weltbild widersprechen, öffentlich werden. Selbstverständlich gilt, wenn aus Überlegungen konkrete Vorschläge werden, werden diese diskutiert und entschieden. Entscheidungen werden wir hier im Parlament treffen, nach Streit in der Sache durch gewählte Abgeordnete, als Gesetz und nicht als Vorschlagsbuch. Skandalös wäre es doch, angesichts unserer Entwicklung in den Kommunen, in den Städten, in den Kreisen untätig zu bleiben. Denn wer bei den immer weiter steigenden kommunalen Belastungen nicht erkennt, dass staatliche Leistungen auf den Prüfstand gehören, handelt unverantwortlich. Ein handlungsfähiger Staat beginnt bei handlungsfähigen Kommunen. Und auch hier schlägt der demokratische Wandel durch. Wir müssen nicht nur mit Geld, sondern auch mit personellen Ressourcen haushalten. Sozialstaat ja, aber zukunftsfest. Effiziente Strukturen ja, Bürokratie nein. Und genau über dieses sprechen wir, beispielsweise auch bei der SGB-VIII-Reform. Mit einem Entwurf, mit Verbändeanhörungen in den Ausschüssen und dann im Parlament. Die Botschaft sollte klar sein. Ja, Entscheidungen müssen transparent sein, und das sind sie auch. Ja, politische Vorhaben gehören ins Parlament, aber ebenso klar ist, eine Demokratie muss Räume haben, in denen intern gedacht, diskutiert und verworfen worden darf, ohne Vorverurteilung und ohne Skandalisierung.
Zu einer Kurzintervention darf ich der Abgeordneten Çansın Köktürk das Wort erteilen.
Sie sprechen von einer starken Wirtschaft, aber wie passt das zusammen mit Kürzungen bei Kindern und Zukunftsinvestitionen, die genau die nächste Generation schwächen sollen, die diese Wirtschaft tragen muss? Sie machen heute Einschnitte im Sozialen, obwohl genau dadurch morgen höhere Kosten durch verfestigte Armut, schlechtere Bildungschancen und wachsende soziale Probleme entstehen. Wenn man sie schon nicht mit christlichen Werten, Anstand und Moral kriegt, dann versuche ich es mal in ihrer kapitalistischen Logik, die Menschen nur auf ihre Verwertbarkeit reduziert. Wie soll eine Wirtschaft langfristig stark bleiben, wenn man bei Kindern und Zukunftsinvestitionen den Rotstift ansetzt und damit neue Armutskreisläufe riskiert?
Sehr geehrte Frau Kollegin, christlich ist es, den Sozialstaat zu erhalten. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Martin Reichert das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Landsleute, die Grünen als Anwalt der Arbeiter und Geringverdiener, ein Märchen, das selbst der zum Wirtschaftsminister mutierte drittklassige Märchenerzähler Habeck nicht schlechter hätte erzählen können. Es war einmal im November 2015, als Millionen wenig bis gar nicht qualifizierte, sehr oft aus frauenfeindlichen, rückständigen Kulturen in unsere Sozialsysteme einströmten und deren exponentiellen Zerfall beschleunigten. Öko-Pharisäer Göring Eckardt bejubelte damals diese von der Union ausgelöste Katastrophe mit den Worten, ich zitiere, dies hier könnte die Revolution sein, die unser Land besser macht. Und vielleicht sind wir in 20 Jahren stolz darauf, dass wir die Partei waren, die gesagt hat, diese Veränderung, dieses bessere Land, das wollen wir, und ich freue mich drauf. Gerade einmal 10 Jahre nach diesem wirren Gewäsch zwischen marxistischer Revolutionsprosa und verheuchelter Kirchentagsmenschlichkeit wollen die Grünen heute darüber hinwegtäuschen, dass sie selbst immer dabei waren, wenn es galt, deutsches Steuergeld für sinnlosen Unfug aus dem Fenster zu werfen, meine Damen und Herren. Nun trifft diese von schwarz-roten Lakaien willig fortgeführte links-grüne Wohlstandsvernichtung unsere Schwächsten. Für Kinder, Jugendliche, Familien und Personen mit Behinderung sind massive Kürzungen geplant. Das lehnen wir als AfD entschieden ab, meine Damen und Herren. Wie heuchlerisch aber müssen Sie sich als Grüne eigentlich hier hinstellen und mit einer Aktuellen Stunde gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Sozialbereich vorgehen? Allein die von Ihnen bejubelten Zehntausenden minderjährigen unbegleiteten Asylbewerber kosten 100.000 Euro pro Kopf pro Jahr. Seit der von Göring Eckardt ausgerufenen Multikulti-Revolution ist nun also für diese jungen Gäste schon ein zweistelliger Milliardenbetrag geflossen. Da können Sie gerne sparen, meine Damen und Herren von der Union. Denn dieses Geld Das fehlt nun für die Fahrdienste für behinderte Menschen. Die sollen nach dem Willen der von Kanzler Merz einberufenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe lieber allein in der U-Bahn fahren und können sich dann von besagtem Personenkreis noch belästigen lassen, meine Damen und Herren. Wir als AfD lehnen auch diese Benachteiligung behinderter Menschen entschieden ab, meine Damen und Herren. Laut des Paritätischen Gesamtverbandes wären fast 1 Million Kinder von Alleinerziehenden von den Streichungen beim Unterhaltsvorschuss betroffen. Das sind Schockzahlen. Und wofür braucht unsere Bundesregierung das Geld? Nun, die USA haben ihre Ukraine-Hilfen gekürzt. Da reichen natürlich die bisher geflossenen 55 Milliarden Euro deutscher Militärhilfe nicht mehr aus. Und der Bundeskanzler sprach anlässlich des jüngsten Besuches des Kiewer Kriegsfürsten von neuen Rüstungsausgaben Deutschlands, meine Damen und Herren. Eine Schande. Wir als AfD sagen ganz klar, Hände weg vom Unterhaltsvorschuss. Das Geld soll unseren Alleinerziehenden und damit den Kindern zugutekommen und nicht für Drohnenschwärme in der Ukraine verpulvert werden, meine Damen und Herren. Sie von Links-Grün tragen die Unterstützung dieses Konflikts im Osten seit jeher voll mit. Ihr Stellvertreterkrieg hat die Kassen unseres Sozialstaats geplündert. Sie von den Grünen haben daher in jeder Hinsicht das Recht verwirkt, sich zum Anwalt der sozial Schwachen aufzuspielen. Sie sind ohnehin nur die Partei wohlstandsverwahrloster linker Bonzen, die die Migrationsströme in Arbeiterviertel umleiten und dann jedes Asylheim in ihren heile Weltvierteln verhindern. Ja, da können Sie ruhig noch ein bisschen keifen. Ja, ja, na sicher, aber immer drauf. Ja, ich habe Sie ja getroffen, schreien Sie noch ein bisschen. Sie von der Bundesregierung, Ihnen gebe ich noch mit auf den Weg. Ihr Kriegskurs im Osten und Ihre ausgebliebene Migrationswende. Sie haben Deutschland arm gemacht.
Herr Abgeordneter, die Redezeit
tragen
ist abgelaufen.
Müssen das nun die Schwächsten, und das ist Ihre Schuld.
Wenn ich durchgeatmet habe, darf ich Heike Heubach von der SPD das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Gäste und ein besonders herzliches Willkommen an den Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel. Ich freue mich, dass du da bist. Ich würde heute gerne vor Ihnen stehen und über Fortschritte berichten. Über ein Behindertengleichstellungsgesetz, das Barrieren abbaut und Teilhabe stärkt. Stattdessen wurde diese Debatte in der letzten Sitzungswoche abgesetzt. Denn mehr Barrierefreiheit in privaten Unternehmen ist für Teile der Wirtschaft und der CDU wirtschaftsfeindlich. Allein das ist schon ein fatales Signal. Denn es stellt wirtschaftliche Interessen über das Recht von Menschen auf gleichberechtigte Teilhabe. Nur wenige Tage nach dem Absetzen dieser Debatte wurde ein Papier aus dem Bundeskanzleramt bekannt, das noch weitergeht. Ein Papier, das grundlegende Unterstützungsleistungen in Frage stellt. Für Menschen mit Behinderungen und für Kinder und Jugendliche, die darauf angewiesen sind, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Ich sage Ihnen ganz offen, das macht mir Angst. Und das macht mich wütend. Es macht mir Angst, weil sich die Debatten offensichtlich verschieben. Und es macht mich wütend, dass wir nicht mehr diskutieren, wie wir Teilhabe für alle ermöglichen, sondern was uns diese Teilhabe wert ist, als wäre dies eine reine Ausgabenrechnung. Und ich finde, wir müssen an dieser Stelle sehr wachsam sein. Denn wenn wir anfangen, den Wert eines Menschenlebens in Kosten zu bemessen, dann berühren wir eine Grenze, die wir in diesem Land aus gutem Grund nie wieder überschreiten wollten. Das erinnert an dunkle Zeiten unserer Geschichte. Zeiten, in denen Menschen danach bewertet wurden, ob sie nützlich sind oder nicht. Und ich sage ganz klar, dagegen stellen wir uns entschieden, hier und gemeinsam. Dieses Papier ist ein Alleingang aus dem Kanzleramt. Die Vorschläge, die es enthält, stammen von den kommunalen Spitzenverbänden. Ich weiß, dass viele, auch in meiner Fraktion, sich dem klar entgegenstellen. Die Richtung, die hier angedeutet wird, ist gefährlich. So soll zum Beispiel die Unterstützung junger Erwachsener in der Kinder- und Jugendhilfe gekürzt werden. Dabei wissen wir, dass viele dieser jungen Menschen keinen familiären Rückhalt haben. Sie stehen oft schon jetzt am Rand der Gesellschaft und tragen ein hohes Risiko, in die Wohnungslosigkeit abzurutschen. Wer hier kürzt, spart nicht. Er verschiebt Probleme mit massiven Erfolgen für Bildung, für Arbeitschancen und für gesellschaftliche Teilhabe, kurzfristig wie langfristig. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, soziale Gerechtigkeit bedeutet, genau hier zu unterstützen, frühzeitig, verlässlich und bedarfsgerecht. Das ist menschlich richtig und wirtschaftlich klug. Zusätzlich soll das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen eingeschränkt werden. Künftig könnten Hilfsmittel gedeckelt, Leistungen pauschaliert und Entscheidungen stärker von Kostenträgern bestimmt werden. Und das bedeutet im Klartext weniger Selbstbestimmung. Und am Ende droht Teilhabe vom Geldbeutel abhängig zu werden. Das werden wir nicht hinnehmen. Wir sprechen hier nicht über Luxus, wir sprechen über grundlegende Rechte, über die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben, über die Freiheit zu entscheiden, wo und wie man lebt. Diese Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs. Insgesamt ist dieses Papier ein Angriff auf die Menschenwürde. Es reduziert politische Verantwortung auf eine Ausgabenlogik und blendet dabei völlig aus, worum es eigentlich geht. Um Menschen. Wenn wir ernsthaft über Finanzierung sprechen wollen, dann dürfen wir nicht nur auf die Ausgabenseite schauen. Wir müssen auch den Mut haben, über Einnahmen zu sprechen. Denn es gibt Alternativen. Eine Übergewinnsteuer, eine gerechtere Erbschaftssteuer, eine Vermögenssteuer. Das sind Ansätze, die unseren Sozialstaat stärken können, ohne die Schwächsten unter Druck zu setzen. Für uns ist klar, Eingliederungshilfe ist kein verzichtbarer Kostenfaktor, sondern ein zentrales Instrument für Teilhabe. Gleiches gilt für die Kinder- und Jugendhilfe. Beide sind unverzichtbare Grundpfeiler unseres Sozialstaats. Wer hier kürzt, verschlechtert Lebensrealitäten ganz konkret. Und wer hier kürzt, gefährdet auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, wir sind bereit, über Reformen zu sprechen. Über weniger Bürokratie, über effizientere Verfahren. Aber eines ist ebenso klar. Einsparungen auf dem Rücken der Schwächsten wird es mit uns nicht geben. Die Sozialdemokratie steht für eine Politik, die schützt, statt auszuhöhlen. Für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch die gleichen Chancen auf Teilhabe hat. Unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Behinderung. Und deshalb sage ich zum Schluss ganz deutlich, Teilhabe ist kein Kostenpunkt. Teilhabe ist ein Menschenrecht. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke darf ich Heidi Reicheneck das Wort erteilen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen, alle, die an der Erstellung dieser Liste beteiligt waren, möchte ich eigentlich nur eins fragen. Was läuft eigentlich falsch bei Ihnen? Ohne mit Verbänden und Betroffenen zu sprechen, legen Sie gemeinsam mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden im stillen Kämmerlein die Axt an Jugend- und Eingliederungshilfe sowie an die Leistungen für Familien. Und die Brutalität Ihrer Kürzungsorgie ist beispiellos. Diese Liste ist eine Schande, und Sie alle auf der Regierungsbank sollten sich in Grund und Boden schämen. Ganz besonders die sogenannte Ministerin für Jugend und Familien. Bis heute hören wir von Frau Prien nichts. dröhnendes Schweigen. Dabei ist sie doch diejenige, die sich für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzen sollte. Frau Prien hätte die Pflicht, Protest zu äußern. Sie hätte die Pflicht, dieser Gruppe den Rotstift aus der Hand zu schlagen und zu sagen, so nicht. Das ist ihr Job. Denn wir alle wissen doch, dass Familien in diesem Land sowieso schon viel zu wenig Unterstützung bekommen. Die Beschäftigten in den Einrichtungen sind überlastet. Das System steht kurz vorm Kollaps. Und die Antwort dieses Papiers, noch mal richtig draufhauen. Das ist einfach schäbig. Und nach ihren Angriffen auf das Gesundheitssystem und die Rente ist das jetzt der nächste brutale Kahlschlag, der die Mehrheit der Gesellschaft hart treffen wird. Diese Koalition fährt eine nie dagewesene Attacke gegen uns alle, gegen den Sozialstaat, gegen den Zusammenhalt im Land. In dem Papier finden wir Kürzungen bei der Eingliederungshilfe, also bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen und physischen Einschränkungen. Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss, also bei Alleinerziehenden und ihren Kindern, die sowieso schon massiv von Armut bedroht sind. Kürzungen in den Hilfen zur Erziehung, also da, wo Familien dringend Unterstützung von meinen Kolleginnen aus der Jugendhilfe brauchen. Hier geht es um jährlich 450.000 junge Menschen mit Behinderungen, denen die persönliche Assistenz genommen werden soll. Es geht um 100.000 Jugendliche, die beim Übergang in die Selbstständigkeit nicht mehr unterstützt werden. Es geht um 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche, denen Sie den Zugang zu benötigen. Hilfen zur Erziehung erschweren wollen. Und es geht um 300.000 Kinder von Alleinerziehenden, denen Sie den Unterhaltsvorschuss nehmen wollen. Und ich weiß, Sie versuchen das jetzt abzuwiegeln. Das ist ja nur ein Papier. Man wird ja noch mal nachdenken dürfen. Und wissen Sie, was ich so gar nicht mag, wenn Sie uns hier für dumm verkaufen wollen? Das sind keine Überlegungen. Das ist eine konkrete Drohung mit einem konkreten Plan. Denn in einem vorliegenden Referentenentwurf zum SGB VIII steht doch bereits die Streichung der persönlichen Assistenz von 450.000 jungen Menschen mit Behinderung in der Schule. Genauso wie der erschwerte Zugang zu Hilfen zur Erziehung für 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche. Das haben Sie schon in einen Entwurf gegossen. Also tun Sie doch nicht so, als wäre dieses Ministerium nicht beteiligt und Sie hätten die Liste zufällig im Drucker gefunden. Und es ist ja auch nicht der erste Versuch. Diese widerlichen Pläne, die wollten Ihre Vorgänger schon 2012 und 2017 durchpeitschen. Zum Glück sind Sie damals am erbitterten Widerstand der Betroffenen gescheitert. Und jetzt versuchen Sie es halt einfach wieder. Und das perfide, Sie attackieren an ganz vielen Stellen gleichzeitig. Dann schauen Sie, wo der Aufschrei am größten ist. Da regulieren Sie doch ein bisschen nach und den Rest, den ziehen Sie eiskalt durch. Das kennen wir schon. Also anstatt so zu tun, als wäre das Papier Ihnen einfach vor die Füße gefallen, anstatt auf die Länder zu verweisen und auf die kommunalen Spitzenverbände, stehen Sie wenigstens zu dem, was Sie hier ohne Rücksicht auf Verluste durchdrücken. Denn diese Vorhaben treffen Kinder und Familien, die es sowieso schon schwer genug haben. Sie treffen Beschäftigte in Schulen, Kitas und Jugendhilfe, die sowieso schon längst über ihre Belastungsgrenzen gehen und immer noch mehr machen sollen. Und Ihre ständigen Behauptungen, auch gerade wieder, Sie müssen sparen. Nein, müssen Sie nicht. Besteuern Sie Überreiche. Kloppen Sie endlich die sinnlose Schuldenbremse in die Tonne. Zapfen Sie doch mal die Quellen an, aus denen Sie Ihre grenzenlose Aufrüstung finanzieren, weil da geht es ja mit der Kohle. Und auch Sie, Kollege Dahler, haben jetzt wieder ganz scheinheilig gesagt, wir müssen die Kommunen entlasten. Wissen Sie, wie Sie die Kommunen entlasten? Mit einer Vermögensteuer. Die würde nämlich bis zu 147 Milliarden für Länder und Kommunen bringen. Dann könnten die Kinder und Jugendliche auch vernünftig unterstützen. Keine Kommune, kein Kommunalpolitiker will diese Streichung. Die wollen endlich mehr finanzielle Mittel. Also machen Sie da doch endlich mal was. Aber mit Kindern und Jugendlichen kann man es ja machen. Da gibt es keine Lobby, auch nicht in der Union. Da gab es doch damals diese ominöse junge Gruppe. Erinnern Sie sich noch? Denen war doch Generationengerechtigkeit so unfassbar wichtig, als es darum ging, den Rentnern noch mehr wegzunehmen. Von denen habe ich in der Debatte noch gar nichts gehört. Und ich habe so das Gefühl, Ihr Einsatz für junge Menschen war vielleicht nur ein Vorwand, um die gesetzliche Rente zu zerschlagen. Kann das vielleicht sein? Wir auf jeden Fall. Wir haben die Schnauze voll davon, dass wir alle für ihre Politik der sozialen Kälten bluten müssen. Und deswegen gilt mein Dank zum Schluss dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dass er uns mit der Veröffentlichung noch mal ganz deutlich vor Augen geführt hat, dass diese Regierung wirklich überhaupt keinen moralischen Kompass mehr hat. Mein Dank gilt den Verbänden, Vereinen, Beschäftigten und Betroffenen, die das nicht einfach hinnehmen, sondern sich lautstark zu Wort melden. Und das, obwohl sie sowieso schon massiv überlastet sind mit allen Sorgen, Nöten, Problemen und Aufgaben. Und mein Dank gilt allen, die es solidarisch zeigen. Und an die, die dieses Papier mitverantwortet haben, auf allen Ebenen, die diese ekelhafte Politik auf dem Rücken von Kindern, Jugendlichen, Familien und Menschen mit Behinderung machen, Ihnen gilt meine tiefste Verachtung.
Frau Abgeordnete, ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, dass ein sogenannter, eine nicht parlamentarisch angemessene Anrede an ein Regierungsmitglied ist. Ich darf als nächstes für die CDU-CSU Ralf Edelhäuser das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aktuelle Stunde der Bündnis Grünen stellt einen schwäbigen Vorwurf in den Raum. Es ist von Sozialabbau die Rede, von Kürzungen zulasten von Kindern, von Familien, von Menschen mit Behinderungen. Das klingt nach einer Zuspitzung, aber diese Zuspitzung greift zu kurz. Um was geht es denn eigentlich? Die Grundlage von dieser Debatte, die wir hier heute führen, ist ein internes Arbeitspapier. Und hier müssen wir doch da mal sauber unterscheiden. Dieses Papier ist kein Beschluss, das ist kein Gesetzentwurf und es ist keine Festlegung, die wir jetzt politisch hier schon heute festzimmern. Es ist eine Sammlung von Prüfaufträgen auf der Fachebene, nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, und es haben sich Bund, Länder und Kommunen, die sind sich darin bewusst, auch ein bisschen kontroverse und zum Teil auch unbequeme Vorschläge zusammenzutragen. Das ist auch ganz legitim. Aber das heißt ja nicht, dass sie umgesetzt werden sollen, sondern dass sie erst einmal geprüft werden sollen. Und das Ziel ist es, zunächst einmal alles auf den Tisch zu legen, um dann am Ende auch bewerten zu können, was wirklich tragfähig ist und was eben nicht. Und genau so entsteht doch eine verantwortungsvolle Politik und nicht anders auf diesem Weg hier. Ja, aus einem solchen Prozess nun eine angebliche Kürzungsagenda zu konstruieren, ist meines Erachtens unredlich. Ja, der Paritätische hat dieses Papier veröffentlicht und scharf kritisiert. Und das nehmen wir mal auch ernst, ist doch ganz klar. Ich sage aber ebenso auch, wir werden sehr genau darauf achten, dass am Ende tragfähige Lösungen stehen, dass die Teilhabe sichergestellt ist und dass auch der rechtliche Rahmen funktioniert, dass der auch eingehalten wird. Und genau deshalb gibt es ja diesen Prüfprozess, um solche Vorschläge dann auch zu identifizieren, zu bewerten und gegebenenfalls auch klar zu verwerfen. Diesen Zustand dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. Ja, meine lieben Kollegen.
Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke zulassen?
Danke, nein. Wobei, das war, glaube ich, Grün. Die Kollegin Nanni, aber auch nicht. Ja, könnte er dann nachgehen, wieder machen. Meine Damen und Herren, im Kern geht es noch um eine ganz grundsätzliche Frage. Wie gestalten wir unseren Sozialstaat so, dass er auch in Zukunft noch funktioniert? Das ist doch die ganz zentrale Frage. Wenn wir das nicht auf die Reihe bringen, dann haben wir am Ende mehr verloren, als gewonnen haben. Und gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe stehen wir vor großen Herausforderungen. Die Systeme sind komplex, die Zuständigkeiten sind teilweise unübersichtlich und die Kosten steigen von Jahr zu Jahr exorbitant an. Und die betreffenden Haushalte der verschiedenen politischen Ebenen, die können bei dieser Entwicklung einfach mit einem so Weiter-so nicht solide aufgestellt werden. Das muss ich ganz klipp und klar sagen. Jeder, der nur ein bisschen kommunalpolitisch verankert ist, wird es genauso sehen. Ja, und die Antwort darauf kann also nicht sein, notwendige Reformen von vornherein auszublenden. Deshalb arbeiten wir an einer Weiterentwicklung des 8. Sozialgesetzbuchs. Und Ziel ist es, die Leistungen für die Kinder mit und ohne Beeinträchtigung besser zu verzahnen und stärker auf verlässliche Infrastrukturangebote auch zu setzen. Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, dass wir die individuellen Hilfen abschaffen werden. Die Einzelfallhilfe bleibt der zentrale Bestandteil. Aber wir wollen ergänzende Strukturen schaffen, die frühzeitig eingreifen und auch möglichst vielen helfen. Das heißt ganz konkret, dass wir gut ausgestattete Kitas brauchen, gut ausgestattete Schulen, verlässliche Schulsozialarbeit, starke Familienzentren und eine enge Zusammenarbeit vor Ort, damit die Unterstützung früh dort ankommt, wo sie auch nötig ist und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, wenn erst dann eine Krise angezeigt ist. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist der Übergang in die Volljährigkeit. Hier erleben viele junge Menschen Brüche, wenn Zuständigkeiten abrupt wechseln. Das wollen wir verbessern, da wollen wir fließende Übergänge schaffen und die dann auch in den tatsächlichen Lebensverläufen sich orientieren. Und auch bei der Rechtsanwendung brauchen wir mehr Klarheit. Unterschiedliche Auslegungen führen heute schon zu Unsicherheit, zu Ablehnungen und zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Und das belastet sowohl die Betroffenen als auch die Verwaltung gleichermaßen. Da hat auch keiner was gewonnen. Und ja, wir müssen auch über das Thema Finanzierung sprechen. Ganz klar, die Kommunen tragen den Großteil dieser Kosten. Und sprechen Sie mal mit den Bürgermeistern, mit den Landräten, mit bei uns in Bayern, mit den Bezirkstagspräsidenten. Wenn wir hier Reformen beschließen, müssen wir sicherstellen, dass sie vor Ort auch umgesetzt werden können. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles zeigt, es geht hier nicht um einen Sozialabbau. Es geht um eine Struktur, es geht um Verlässlichkeit und letztendlich, und ich sage es noch einmal, um die Zukunftsfähigkeit unseres Sozialstaates, so wie man am Ende des Tages auch langfristig brauchen. Und wer aus einem internen Arbeitspapier jetzt einen politischen Skandal konstruiert, der verunsichert draußen die Leute, der erschwert die Debatte, auch die politische Debatte hier in diesem Gremium. Stattdessen sollte man doch gemeinsam Verantwortung übernehmen, differenziert dann auch beurteilen, diskutieren und die notwendigen Reformen dann auch mit Augenmaß gestalten. Nicht mehr und nicht weniger. Vielen herzlichen Dank.
Es folgen die Kurzinterventionen. Zu einer Kurzintervention darf ich der Abgeordneten Serranani das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Rückfrage, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben jetzt hier gesagt, ja, das ist nur ein Arbeitspapier, das muss man alles nicht so ernst nehmen. Wir nehmen das schon sehr ernst. Wir nehmen das vor allem deswegen ernst, weil parallel der Bundeskanzler davon redet, dass demnächst die Rente nur noch eine Basisrente sein wird. Wir nehmen das deshalb ernst, weil der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, davon redet, dass wir eigentlich ein Dreiklassensystem brauchen in der Gesundheitsversorgung. Dieses Arbeitspapier, was aus dem Kanzleramt kommt, steht in einem Gesamtkonzept, in dem die Union immer wieder auf die Schwächsten nach ganz unten tritt und kürzen will, um damit zu suggerieren, dass sie besonders harte Reformen macht. Das ist der Kontext. Ich habe eine Frage an Sie, die mir gestellt wurde, von einem auch vielleicht für die Linkspartei unüblichen Verbündeten, und zwar von einem Rüstungslobbyisten. Der hat zu mir gesagt, Frau Nanni, wie kann das eigentlich sein? Ich habe mit meinen Enkeln gesprochen und mit meinen Kindern. Wie kann das eigentlich sein, dass bei uns das Geld fließt, die Schulen auseinanderfliegen und immer wieder davon gesprochen wird, bei den Schwächsten noch zu kürzen? Ich konnte ihm die Antwort nicht geben. Können Sie ihm die Antwort geben?
Ja, liebe Frau Kollegin Nanni, also Sie sind selber Mitglied im Verteidigungsausschuss und auch da in exponierter Stellung. Sie wissen genauso gut, dass wir in der Zeit, wo wir jetzt leben, auch diese Mittel aufwenden müssen. Da geht kein Weg und führt kein Weg dran vorbei. Auf der anderen Seite, wenn Sie mal mit einem Politiker sprechen, wie gesagt, auf der kommunalen Ebene, denen haut die Haushalte so durcheinander. Das geht runter bis zu einer einzelnen Kommune. Es ist wurscht, ob das eine Kommune ist mit 2.000 Einwohnern oder eine Kommune mit 500.000 Einwohnern. Die hängen am Tropf und die wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Wenn Sie da mal eine Viertelstunde mit denen Sie unterhalten, dann wissen Sie, dass es nicht um einen Sozialabbau geht. Es geht aber um ein Eingrenzen, dass wir langfristig das noch gestalten können. Sonst haben wir gar nichts gewonnen. Keiner von uns hier. Dann profitieren nur die Rentner. Und die wollen wir alle nicht haben. Dankeschön.
Zu einer zweiten Kurzintervention darf ich der Abgeordneten Cansin Koktürk das Wort erteilen.
Erstmal würde ich Sie bitten, Frauen hier nicht so anzuschreien und auch nicht lauter zu werden. Das macht Sie auch nicht glaubwürdiger. Auf mehrere schriftliche Nachfragen haben Sie keine klaren fachlichen Antworten geliefert, weder zu konkreten. Auf mehrere schriftliche Nachfragen haben Sie keine klaren fachlichen Antworten geliefert, weder zu konkreten Auswirkungen noch zu Zahlen. Wir wissen auch, dass Sie die Folgen Ihrer Politik nicht offen benennen, weil es entlarvt, welchen Kurs Sie gerade fahren, nämlich dass Sie das Leben der Wehrlosesten unserer Gesellschaft aktiv noch weiter verschlechtern wollen. Deswegen frage ich Sie, warum kürzen Sie ausgerechnet bei Kindern, Jugendlichen, bei Menschen mit Behinderungen und verschonen gleichzeitig andere Bereiche, die als Einsparquelle offensichtlich auf dem Tisch liegen? Ist das politische Unfähigkeit oder eine bewusste Entscheidung gegen die Wehrlosesten unserer Gesellschaft?
Frau Kollegin, ich weiß ja nicht, ob jetzt noch bei weiteren Reden auch noch mal ein paar vorgelesene Geschichten kommen. Am Ende des Tages ist es doch so, ich habe keine Angst geschrien, das wird ja so, ich war ja kein Mann anschreien, das ist vollkommen wurscht, aber natürlich die allgemeine aufgehitzte Stimmung hier hat natürlich dazu beigetragen, dass ich mich auch darüber hinwegsetzen musste, also das mal klein weg. Also Frau Nanni habe ich nicht angeschrien, deswegen da mal vorne weg. Das andere, der Inhalt Ihrer Dinge, es geht ja um keine Zahlen, es geht um keine Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt. Da, wenn Sie irgendwo mal unterwegs waren, wenn Sie ein Unternehmen geleitet haben, wenn Sie irgendein Abteilungsleiter sind, da werden Sie am ersten Mal schauen, was wollen wir denn, wo wollen wir denn hinkommen. Wenn ihr das Ziel habt, dann brauche ich den Weg dahin, dann wird es auch Zahlen, Daten, Fakten geben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt damit schon kommen, das wäre genau kontraproduktiv. Da kann ja jeder sagen, ja und da und ich habe meine Zahlen da und das sind die anderen Zahlen. Das bringt doch am Ende des Tages nichts. Wir müssen uns zusammensetzen und dann müssen wir sagen, okay, was geht nicht. Und wenn Sie da nicht mitmachen wollen, dann sind Sie selber schuld. Wir sind dazu bereit und wir strecken die Hand aus. Danke.
Schlechte Antwort.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will meinen Handeln jetzt transparent machen. Ich beabsichtige nun, keine Kurzinterventionen und Zwischenfragen mehr zuzulassen und darf jetzt der AfD-Abgeordneten Dr. Anna Rathert das Wort erteilen.
Prost. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses geleakte Kürzungspapier, laut Tagesschau-Meldung vom CDU-geführten Bundeskanzleramt selbst in Auftrag gegeben, ist ein Blick in das wahre Denken der politischen Eliten Deutschlands. Und es zeigt in aller Deutlichkeit, welche Prioritäten sie in diesem Land setzen. Selbstverständlich muss man Ausgaben überprüfen, darum geht es gar nicht. Die entscheidende Frage ist doch, wo konkret setzt man an und wie? Und da zeigt dieses Papier den ganzen politischen Zynismus der Bundesregierung. Das fängt schon damit an, dass diese Beratungen offenkundig verheimlicht werden sollten. Das Papier ist entstanden im Schutz des Verborgenen und ohne jede erkennbare moralische Hemmung. Wahrscheinlich, weil Sie ganz genau wissen, dass Sie niemals die Unterstützung des deutschen Volkes für Ihre Pläne bekommen würden, weil Sie viel zu viel Angst davor haben, Ihre Macht zu verlieren. Denn Sie setzen nicht etwa dort an, wo die Milliarden versickern, nicht da, wo politische Fehlentscheidungen korrigiert werden müssten, schon gar nicht bei den NGO-Projekten, die Sie mit Millionen Euro Steuergeld fördern, die ihre Lieblingsideologien staatlich verankern sollen und ihre Macht erhalten sollen. Und auch schon gar nicht setzen sie dort an, wo sie mit vollen Händen Geld in der Welt verteilen. Für die Ukraine sind immer wieder neue Milliarden da, die wir erstens nicht haben und mit Schulden finanzieren müssen und die zweitens, wie wir gerade von dem Journalisten Bojan Panczewski vom Wall Street Journal lernen dürfen, im Zweifel zur Sabotage unserer eigenen Energieinfrastruktur missbraucht werden. Ich sage nur Nord Stream 2. Aufklärungsbedarf durch den Bundeskanzler bei bilateralen Gesprächen mit Zelensky. Man hört gemeinhin Fehlanzeige. Für Entwicklungshilfe in aller Welt ist Geld da. Für Ihre ideologischen Prestigeprojekte ist Geld da. Aber wenn es um die Menschen im eigenen Land geht, dann finden Sie Ihr Glück auf einmal im Sparzwang. So, liebe Bürger, und jetzt mal Butter bei die Fische. Was steht in diesem Papier eigentlich genau drin? Das Kanzleramt will über diese Arbeitsgruppe Kürzungen vornehmen bei Jugendlichen, die ohne Jugendhilfe abrutschen werden, bei Menschen mit Behinderungen, die ohne Assistenz vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, bei Alleinerziehenden, die auf Unterhaltsvorschuss angewiesen sind, also die ärmsten aller Alleinerziehenden. Und damit, und das wissen wir doch alle, auch unmittelbar bei Kindern, die am meisten Unterstützung brauchen. Das ist die Wahrheit. Alle Ihre Kürzungspläne gehen zulasten derjenigen, die sich am wenigsten wehren können. Das ist doch der zentrale Skandal. Und wissen Sie, was mich am allermeisten anwidert? Dass die Lage, während der Sie sich jetzt gezwungen sehen, all diese Kürzungen vorzunehmen, das Ergebnis Ihrer eigenen Politik sind. Von Ihnen allen hier unterstützt im Übrigen, auch von den Grünen. Hohe Energiepreise, lähmende Bürokratie, Unsicherheit für Unternehmen, fehlende Wettbewerbsfähigkeit, Investitionszurückhaltung, all das ist direkte Folge Ihrer Politik, die zu Deutschlands prekärer wirtschaftlichen Lage geführt hat. Und die haben Sie zu verantworten. Sie verhindern Wachstum. Sie haben Deutschlands Stärke zerstört. Sie betreiben seit Jahren eine Außen-, Wirtschafts-, Energie- und Migrationspolitik, die Deutschland in die Knie zwingt und unsere Glaubwürdigkeit und Bedeutung in der Welt nimmt und uns in eine Sackgasse manövriert hat. Und jetzt, wo die Rechnung kommt, sollen andere, die Schwächsten, für die Sie Verantwortung übernommen haben, diese Rechnung zahlen. Da frage ich das Kanzleramt doch allen Ernstes, was geht in Ihren Köpfen vor? Was geht in Ihren Herzen vor? Wie kann man so eine Sache überhaupt denken? Wie kann man sie zu Ende denken und zu Papier bringen? So funktioniert ein verantwortlicher Staat nicht. Ein verantwortlicher Staat zeigt sich nicht dadurch, dass er die Schwächsten noch schutzloser stellt. Er zeigt sich dadurch, dass er verstanden hat, wofür er eigentlich existiert. Dafür Sorge zu tragen, dass die Bürger ein sicheres und freies Leben führen können. Er ist weder um seiner selbst willen da, noch um staatlichen Funktionsträgern den Machterhalt zu sichern. Der Staat muss entscheiden können zwischen richtig und falsch, zwischen anständig und unanständig, zwischen Selbstsucht und Fürsorge und echter Hilfe für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Diese Unterscheidung gelingt den politischen Eliten in Deutschland offenkundig nicht mehr. Deutschland und das deutsche Volk brauchen deshalb eine Politikwende. Eine Politik für wirtschaftliche Stärke statt für ideologische Selbstbeschäftigung. Eine Politik für Frieden statt für Krieg. Eine Politik für Entlastung statt Einschnitte, für Erleichterung statt Erschwernis. Und vor allem einen Staat, der zuerst bei sich selbst spart, bevor er den Schwächsten etwas nimmt. Aber für all das haben Sie schon lange den moralischen Kompass verloren. Wir von der Alternative für Deutschland, wir haben diesen Kompass. Und deshalb fängt unsere Zeit gerade erst an. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich Truls Reichert das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politik sollte weiterdenken als von 12 bis mittags. Ja, unser Sozialsystem muss sich verändern. Ja, viele unserer Kommunen sind wirklich am Ende und können nicht mehr. Aber vieles, was gerade im Kanzleramt diskutiert wird, kann nicht die Antwort sein. Die Sorgen und die Empörung von vielen kann ich gut nachvollziehen. Aber erstmal liegt hier nur eine nicht geeinte Ideensammlung vor, die eine Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Kommunen diskutiert hat. Und übrigens, liebe Grüne, die allermeisten Länderideen kommen aus NRW, und das hat eine grüne Familienministerin. Gesetze machen aber wir Abgeordnete hier im Parlament und sollten aus einigen Vorschlägen Gesetzesentwürfe werden. Werden wir da kritisch hingucken, beteiligen Verbände und lassen vor allem auch kein Überfallkommando zu, denn fachlich sinnbefreite Vorschläge, die einem kurzfristigen Sparfetisch dienen, kommen uns langfristig teuer zu stehen. Unsere Jugend steht nämlich unter Druck. Wir sind mitten in einer Krise der mentalen Gesundheit. Wir erleben, wie junge Menschen mit vielfältigen Krisen und Kriegen gleichzeitig umgehen müssen. Wir erleben, wie Fallzahlen in der Jugendhilfe steigen. Aber hier geht es eben nicht nur um nackte Zahlen, mit denen man irgendwie jonglieren kann. Es geht um Kinder und ihre Familien, die Unterstützung benötigen. Als Gesellschaft sind wir in der Pflicht, jedem Kind so gut es geht zu helfen. Und dafür kann man den Begriff Solidarität oder die tatsächlich oder die sicherlich auch im Kanzleramt sehr ausgeprägte Nächstenliebe zu Hilfe nehmen. Und wir können es uns in Zeiten des demografischen Wandels auch aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht erlauben, auch nur ein einziges Kind verloren zu geben. Mein Anspruch als junger Abgeordneter ist es, nicht nur von Haushalt zu Haushalt, sondern an die nächsten 30 Jahre zu denken. Eine gute Jugendhilfe ist ein Beitrag zu einer resilienten Gesellschaft und eine Investition in die Zukunft Deutschlands. Eine gute Jugendhilfe entscheidet, ob jemand später in Arbeit kommt und Steuern zahlt oder Sozialleistungen bezieht. Einsparungen bei den Hilfen für junge Volljährige wären daher mehr als fahrlässig. Wenn Hilfen zu früh und abrupt enden, dann reißen wir mit dem Hintern das ein, was engagierte Fachkräfte Jahre oder sogar Jahrzehnte lang mühevoll und kostspielig aufgebaut haben. Und bei Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss, ganz klar, da machen wir nicht mit. Es ist ungerecht, bei Kindern zu kürzen, die es besonders schwer haben. Kinder können nämlich nichts für ihre Eltern. Und stattdessen müssen die Daumenschrauben bei den Männern ran, die sich den Unterhaltszahlungen für ihr Kind verweigern, obwohl sie das Geld dafür hätten. Hier besteht Handlungsbedarf. Die Erzeuger kommen mit Drückebergertum zu oft davon, und der Staat springt ein. Da müssen wir ran. Und im Übrigen zeigen Kürzungsfantasien auf dem Rücken von Kindern mal wieder, dass sie einen besonderen Schutz durch die Verfassung brauchen. Und daher gehören Kinderrechte ins Grundgesetz. Kinderrechte ins Grundgesetz wird das Kanzleramt leider vermutlich nicht vorantreiben. Aber einen anderen Vorschlag der Kommunen sollte das Kanzleramt unbedingt übernehmen, nämlich das Elterngeld für Pflegeeltern.
Jetzt geht's. Könnte man bitte den Redner sprechen lassen? Es wäre sehr freundlich. Verzeihen Sie, die Lautstärke, mit der Sie zurückschreien, ist genauso unerträglich wie alles Weitere. Ich möchte nur, dass der Redner gehört werden kann.
Und ich möchte, dass der Präsident die Uhr im Blick hat. Vielen Dank. Pflegeeltern, jetzt kommen wir nämlich mal wieder zum wichtigen Thema zurück. Pflegeeltern leisten einen wirklich wertvollen Beitrag und sie werden gebraucht. Im Jahr 2023 waren über 1.100 Kinder unter 3 Jahren in einer stationären Einrichtung untergebracht. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Je kleiner das Kind, desto geeigneter ist meist eine Pflegefamilie im Vergleich zu einer viel teureren stationären Einrichtung. Lassen Sie es uns attraktiver machen, Pflegeeltern zu werden. Da kann man nämlich Qualität verbessern und gleichzeitig Geld sparen. Das haben wir nicht so oft. Und ein letzter Punkt wird in der öffentlichen Debatte kaum betrachtet. Es gibt Stimmen, die wollen Tarifsteigerungen in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nicht mehr anerkennen. Die Anerkennung von Tarifverträgen müssen wir nicht nur dort beibehalten, sondern auch auf die Jugendhilfe ausweiten. Erinnern Sie sich vielleicht noch an den Beginn der Corona-Pandemie? Da haben viele von Ihnen sicherlich die Heldinnen und Helden des Alltages beklatscht. Und das waren, und damit komme ich zum Ende, zum Beispiel Fachkräfte, die in der Eingliederungshilfe ihren Dienst getan haben. Und wer damals geklatscht hat, sollte sich überlegen, will man diesen systemrelevanten Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich ans Gehalt, dann sollte man sich warme Worte für die Zukunft lieber sparen, denn Politik sollte mal weiterdenken als von 12 bis mittags. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Corinna Rüffer das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Demokratinnen und Demokraten, ich habe jetzt mal das, was ich eigentlich sagen wollte, zur Seite gelegt und will mal versuchen, mit Ihnen ein bisschen mehr Tacheles zu reden. So, Sie von der Union und Sie von der SPD haben anscheinend Teil Ihres Sprechzettels miteinander geteilt, nämlich zu sagen, das ist ein unschuldiges Papier. Da sind erst mal Fachvorschläge gesammelt worden und dahinter steckt erst mal gar nichts. Wir haben uns zusammengesetzt und haben erst mal überlegt, was man so machen kann. Und das ist doch schlicht und ergreifend einfach nicht die Wahrheit, denn dahinter stecken Kürzungsvorschläge und wir reden darüber seit über einem Jahr. Im Bundestagswahlkampf, ja, im Bundestagswahlkampf sind die ersten Papiere auf den Markt gekommen. Der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, der kommunalen Spitzenverbände und so weiter. Und in all diesen Papieren standen exakt diese Vorschläge zur Abschaffung ja eigentlich der Eingliederungshilfe als personenzentrierte Leistungen standen da drin. Die standen da drin und deswegen ist da nichts unverbindlich daran. Und deswegen erwarte ich, ja, und das erwarte ich auch von dieser Bundesregierung, von allen, die da oben sitzen, dass wenn sie sagen, wir wollen diesen Vorschlägen nicht folgen, dass sie dann hier stehen und das auch sagen und das in der Öffentlichkeit sagen. Ich habe gestern Abend irgendwie in der Mediathek Bärbel Baas bei irgendeiner Abendtalkshow gesehen. Ich glaube, es war, keine Ahnung, wer es war. Jedenfalls die Frage war, Frau Baas, was halten Sie denn von den Vorschlägen, die da im Raum stehen, im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und Kürzungen bei behinderten Menschen in diesem Land? Die Antwort war schlicht, wir finden das nicht gut. Das ist keine Ministerin, die sich dahingestellt hätte und gesagt hätte, mit uns geht das nicht, so wie Heiko Heubach das heute gemacht hat. Und ich muss auch sagen, der Beauftragte für die Belange behinderter Menschen hat tagelang gebraucht, um sich überhaupt dazu zu äußern, hat es nur im Rahmen der Konferenz der Beauftragten der Länder gemacht und er hat die Kinder und Jugendlichen unerwähnt gelassen. Und ich hätte von einem Beauftragten für behinderte Menschen in diesem Land erwartet, dass er heute hier sitzt, dass er das Wort ergreift und dass er deutlich macht, dass er diese Pläne ablehnt. Das ist nicht gut. So, und dann möchte ich noch was sagen. Wir haben von so vielen von Ihnen gehört, vom Bundeskanzler zuvorderst, vor einem Jahr, ja, im Juni 2025, dass diejenigen in Deutschland, die angewiesen sind auf die Unterstützung dieses Staates, dass sie sich ohne Wenn und Aber darauf verlassen können.
Wir haben von Bärbel Baas gehört, wir haben von Lars Klingbeil gehört, wir haben von Wilfried Oellers gehört, wir haben von unterschiedlichen Leuten gehört, die gesagt haben, es geht uns in keiner Weise um Leistungskürzungen. Die individuellen Leistungsrechte bleiben unangetastet. Das, worum es uns geht, haben Sie alle gesagt, ist tatsächlich aufgeblähte Verfahren zu verschlanken, die Bürokratie abzubauen und zu gucken, an welchen Stellen Aufwand betrieben wird, der am Ende nicht bei den Menschen ankommt. Und ich sage Ihnen, solche Stellschrauben gibt es genügend. Wenn Sie aber eine Arbeitsgruppe einsetzen, die übertitelt ist, und die hinter verschlossenen Türen tagt, übertitelt ist, mit Effizienzsteigerungen in den Leistungsgesetzen, dann möchte ich gerne mal die Vorschläge sehen, die hier zu mehr Effizienz führen. Das sind Leistungskürzungen von A bis Z, die alle möglichen Personengruppen hier wirklich über die Klinge springen lassen werden. So, wir haben es von unterschiedlichen Leuten gehört, aus unterschiedlichen Fraktionen. Auch die SPD war sich einig zu sagen, wenn ich Menschen, junge Menschen mit 18 Jahren, die nicht das Glück hatten, in irgendeiner reichen Familie aufzuwachsen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe groß geworden sind, wenn ich die mit 18 Jahren vor die Tür stelle, dann versündige ich mich an diesen Leuten. Und dann muss ich nicht darüber reden, dass wir irgendwie noch eine christlich-soziale Fraktion hier in diesem Haus hätten. Das wird dazu führen, dass immer mehr dieser Menschen in die Obdachlosigkeit geraten. Sie wissen, in den vergangenen Jahren hat sich die Zahl obdachloser junger Erwachsener verdreifacht. Allein die Zahl junger Menschen auf der Straße hat sich in den vergangenen Jahren verdreifacht. Und Sie wollen andere Leute noch hinterherwerfen. Wie verwerflich ist das eigentlich? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja? Alleinerziehende Mütter, die es eh schwer genug haben, ja, um ihren Anspruch zu prellen, das ist eine Unverschämtheit. Und wie viele Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen, wie viele der Mütter können nicht mehr arbeiten gehen, weil die Versorgung in den Schulen nicht ausreichend gedeckt ist, schon nach jetziger Gesetzeslage.
Frau Kollegin.
Und jetzt wollen Sie ihnen das Schwert des individuellen Rechtsanspruchs auch noch streichen. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Gehen Sie nach Hause und denken darüber nach.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Wilfried Oellers das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde trägt einen Titel, dem hier im Haus vermutlich alle auch zustimmen werden. Kein Sozialabbau auf Kosten von Kindern, Jugendlichen, Familien und Menschen mit Behinderungen. Aber worum geht es inhaltlich in der heutigen Debatte und was ist die Grundlage? Wir reden weder über einen Gesetzentwurf, wir reden auch nicht über einen Beschluss der Bundesregierung und wir reden auch nicht über abgestimmte Papiere. Wir reden über ein internes Vorschlagsbuch mit über 70 Gedanken, die von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam gefasst worden sind und letztlich auch ein vertrauliches Arbeitspapier, Prozess und dafür auch gedacht waren. Lassen Sie mich an dieser Stelle schon mal ausdrücklich sagen, der Leak dieses Arbeitspapiers erweist der Sache und der Thematik letztlich einen Bärendienst. Er hilft weder den betroffenen Leistungsbeziehern noch den Kommunen, die hier den Großteil der Kosten zu tragen haben. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, den Sozialstaat zu erhalten, dass diejenigen, die Unterstützungsleistungen brauchen, diese auch erhalten und dass diejenigen, die die Leistungen zu erbringen haben, diese auch finanziell tragen können. Im Lichte dieser Ziele müssen wir jedoch auch die Fakten und die aktuellen Entwicklungen, so bedauerlich das ist, nun aber auch mal berücksichtigen und beachten. Die finanzielle Lage unserer Städte, Landkreise und Gemeinden ist dramatisch. Ein Defizit von 32 Milliarden Euro für das Jahr 2025. Im Vorjahr war es ein Defizit von 25 Milliarden Euro. Die Ausgaben in zentralen Leistungsgesetzen steigen seit Jahren massiv. In der Eingliederungshilfe haben sich die Kosten innerhalb von 9 Jahren fast verdoppelt, von 15,6 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 28,7 Milliarden Euro im Jahr 2024. Und nicht nur das, die Kosten steigen nicht nur, sie steigen auch immer schneller. In jüngster Vergangenheit zum Teil mit Zuwächsen im zweistelligen Prozentbereich durch Sachkostensteigerungen, durch Fallzahlsteigerungen, durch längere Bezugsdauern, aber vor allem auch durch hohen Verwaltungs- und Bürokratieaufwand. All das können wir nicht ignorieren. Und genau deshalb gibt es diesen Austausch zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Ein gemeinsamer Versuch, die Ausgabendynamik zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, damit jeder, der Leistungen braucht, diese auch erhält und damit derjenige, der es zu finanzieren hat, dies auch finanzieren kann und nicht überlastet wird. Und ja, dazu gehört auch, dass man zunächst offen diskutiert, ohne Denkverbote, ohne sofortige Skandalisierung einer jeden Idee. Denn es geht, denn eines ist doch klar, wenn wir schon in der Phase des Sammelns und Prüfen jede Überlegung öffentlich zerreißen, dann verhindern wir genau das, was wir brauchen, nämlich tragfähige Reformen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns als Unionsfraktion gilt dabei ein ganz klarer Maßstab. Die Kosten müssen zwar gesenkt werden, aber nicht durch Leistungskürzungen auf dem Rücken der Bedürftigen, sondern durch mehr Effizienz und Bürokratieabbau. Einige Maßnahmen zur Umsetzung haben wir auch bereits im Koalitionsvertrag formuliert, wie zum Beispiel das Ziehen von Synergieeffekten bei den Unterstützungsleistungen, zum Beispiel auch an Schulen, wie Bürokratieabbau und die Prüfung auch von Pauschalierungen in der Eingliederungshilfe, wie den gemeinsamen Grundantrag für Reha- und Teilhabeleistungen im Sinne des Prinzips Leistung aus einer Hand. Denn unsere Aufgabe ist doch zweierlei zu erreichen. Erstens, die absolute berechtigten Ansprüche der Betroffenen sicherzustellen. Zweitens, aber auch die öffentliche Hand so aufzustellen, dass diese Leistungen auch langfristig finanzierbar sind. Denn wenn wir die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nicht sichern, gefährden wir langfristig genau die Leistungen, die wir heute zu Recht schützen wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht hier um mehr als um eine tagespolitische Auseinandersetzung. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Sozialstaats. Für die Menschen mit Behinderungen, die auf Unterstützung angewiesen sind, für die Kommunen, die die Unterstützung zu organisieren haben und für die kommenden Generationen, die unseren Sozialstaat brauchen werden, aber auch tragen müssen. Vielen Dank.
Wir hören Jan Faeser für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, noch mal eines vorweg. Das hier heute diskutierte Maßnahmenpaket ist ein Entwurf. Es sind Vorschläge, es ist noch nichts beschlossen und damit fängt schon mal an. Und nichtsdestotrotz glauben die hiesigen Glanzvertreter der linksgrünen Lifestyle-Schickeria, sie müssten ausgerechnet den Inhalt dieses Maßnahmenpaketes einmal mehr aufs Neue zum Anlass nehmen, um den Untergang des deutschen Sozialparadieses herbeizupalavern, als ob sie den deutschen Sozialstaat selbst nicht schon bis zur Unkenntlichkeit sabotiert hätten. Und abgesehen davon muss ich sagen, sie haben echt Humor. Sie berauben hier diese Aktuelle Stunde an und sind dann mit sage und schreibe 7 Abgeordneten und einem 5 Wochen alten Baby anwesend. Das ist mal parlamentarische Disziplin. Absolut. Zugegebenermaßen, das Maßnahmenpapier enthält einige sehr fragwürdige Ansätze. Es mutet tatsächlich ziemlich befremdlich an, wenn die großen Befürworter der schulischen Inklusion sich nicht einmal die Frage stellen, inwieweit die schulische Inklusion überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Aber dann behaupten Integrationshelfer und Schulassistenten, könnten nicht mehr aus der Eingliederungshilfe bezahlt werden, sondern müssten von den Schulen selbst finanziert werden, womit keinem Wort gesagt wird, wo das Geld überhaupt herkommt. Oder wenn Integrationshelfer und Schulassistenten nur noch von mehreren Schulgängern mit Behinderungen in Anspruch genommen werden können, wo dann die Frage sich auftut, ja, gelingt die Assistenz, gelingt die Inklusion dann überhaupt noch? Ich sag's, wie es ist. Ja, die Kürzungen bei den Jugendlichen und Behinderten, die sind fragwürdig. Wir werden sie in den Blick nehmen und wir werden sie auch ablehnen. Diesbezüglich hat meine Vorrednerin, Frau Anne Rathert, alles gesagt. Aber abgesehen davon, was steht denn noch, ach so schrecklich, ist in diesem Maßnahmenpaket drin? Im Allgemeinen wird beabsichtigt, Bürokratie einzusparen, Leistungen zu komprimieren oder Ist-Vorschriften zu Soll-Vorschriften umzuwandeln, wo das angemessene Ergebnisse verspricht. Kurzum, es geht darum, zu rationalisieren, zu vereinfachen, zu entbürokratisieren. Des Weiteren wird beispielsweise gefordert, dass Kindertagesstätten finanziell gestärkt und der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung von Kindern erst dann in Kraft gesetzt wird, wenn die Finanzierung im Wege einer bundeseinheitlichen Regelung gesichert ist. Um Gottes Willen! Hat da etwa jemand die Denklogik aufgebracht, zu begreifen, dass Sozialleistungen am Ende vom Tag Geld kosten? Des Weiteren sollen Besserverdienende gegenüber finanzschwachen Eltern stärker an den Kosten der Unterbringung ihrer Kinder beteiligt werden. Mein Gott! Das klingt ja fast nach sozialer Gerechtigkeit. Da sollen ferner, wie beispielsweise bei den Paragraphen 42 fortfolgende SGB VIII, gesetzliche Unschärfen beseitigt werden, die in der Praxis zu massiven Rechtsunsicherheiten geführt haben, sodass die betreffenden Normen ausnahmsweise auch mal praktisch angewendet werden können. Ach du liebe Güte, Gesetze, die man in der Praxis anwenden kann, wo gibt es denn sowas? Da wird des Weiteren gefordert, dass Kindergeld nicht mal an Eltern ausgezahlt wird, wenn ihre Kinder in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und somit eben nicht mehr bei den Eltern untergebracht sind. Also mit anderen Worten, die Grünen beschweren sich unter anderem darüber, dass Eltern nicht mehr dafür alimentiert werden, wenn sie ihre Kinder haben verwahrlosen lassen. Du liebe Güte! Meine Damen und Herren von den Grünen, das verstehen Sie unter Sozialabbau? Das soll Sozialabbau sein, wenn die Rationalisierung, Vereinfachung und Entbürokratisierung im Endeffekt auch dazu führen, dass mehr Geld, mehr Zeit und mehr Personal für bedürftige Menschen übrig bleiben. Wenn das Ihre Auffassung von Sozialabbau ist, dann werde ich Ihrer Begriffsstutzigkeit mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und Sie darüber aufklären, worin der Sozialabbau in diesem Land tatsächlich begründet liegt. Ich frage Sie, wie können ausgerechnet Sie sich über die Notwendigkeit von Kosteneinsparungen echauffieren, wenn die erforderlichen Steuereinnahmen infolge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs nicht mehr generiert werden, den Sie durch Ihre maßlose Energieverteuerung selbst verschuldet haben? Ich frage Sie, wie können ausgerechnet Sie sich darüber echauffieren, dass Kosteneinsparungen nunmehr notwendig geworden sind, wenn die Finanzierung von Leistungen für Menschen mit Behinderungen vor allem infolge der mangelnden Konnexität nicht gesichert ist, die Sie in 4 Jahren der Regierungsbeteiligung hätten herstellen können, aber nicht hergestellt haben? Ich frage Sie weiter. Wie können ausgerechnet Sie sich über Kosteneinsparungen echauffieren, wenn das Geld für Menschen mit Behinderung vor allem deswegen nicht mehr da ist, weil Ihre Außenministerin gemeint hat, sie müsste es in 4 Jahren der Regierungsbeteiligung in aller Herren Länder verbärbocken? So leid, wie mir es tut. Aber Menschen mit Behinderung aus Deutschland fahren in der Regel kein Fahrrad in den peruanischen Anden. Tut mir leid. Und ich sage es Ihnen noch mal, und gerade weil Sie es nicht hören wollen, kriegen Sie es immer und immer wieder von mir um die Ohren gehauen. Wie kann man sich darüber echauffieren, dass das Geld für Menschen mit Behinderung nicht mehr
Herr
da ist?
Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit.
Ein letzter Satz. Echauffieren Sie sich nicht darüber, wenn das Geld für Menschen mit Behinderung nicht mehr da ist, wenn Sie es infolge der unkontrollierten Massenmigration im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro
Herr Abgeordneter,
zum Fenster rausgeschmissen haben.
Sie wollten Ihre Redezeit beachten.
Schönen Tag.
Herr Abgeordneter. Ich hatte ja keine Fragen und Kurzinterventionen mehr zugelassen, aber ich erlaube mir jetzt die Bemerkung. Ich bin stolz auf ein Parlament, in dem Kolleginnen ihr Kind bekommen können und anschließend nicht ausgeschlossen werden aus Parlamentsdebatten. Deswegen habe ich mich sehr über Rosi gefreut und ich freue mich über jedes Baby, das uns hier bereichert. Ich darf als letzte Stimme in der Aussprache für die CDU-CSU Dr. Markus Reichel das Wort erteilen.
Herr Präsident, zunächst mal volle Zustimmung zu dem, was Sie gerade sagten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aktuelle Stunde verdanken wir der Tatsache, dass nicht beschlossene Besprechungsstände aus vertraulichen Gesprächen geleakt wurden. Und wir als Koalition, wir ringen darum, notwendige, verantwortliche Veränderungen für dieses Land verantwortlich zu gestalten. Und die Bürger erwarten das von uns. Sie skandalieren das. Und das ist genau das Problem, mit dem Sie mit Ihrer populistischen Art hier nicht weiterkommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Ich finde es wirklich für unseren parlamentarischen Austausch völlig unangebracht, dass Sie so tun, als hätten Sie die Moral hier gepachtet. Wir als Union, und ich nehme das auch für unseren Koalitionspartner in Anspruch, wir stehen doch auf einem klaren Fundament, wenn wir verantwortlich um Veränderungen ringen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch nicht, ob wir weiterhin Hilfe leisten wollen, sondern wie wir diese Hilfe effizienter und zielgerichteter gestalten können. Und wir dürfen dabei weder die Menschen verlieren, die auf Hilfe angewiesen sind, noch die Menschen, die das durch Steuern und durch Abgaben finanzieren. Und lassen Sie mich hier auf vier Punkte näher eingehen. Erstens, das soziale Schutzniveau muss angemessen sein zur Leistungsfähigkeit unseres Gemeinwesens. Der Artikel 20 unseres Grundgesetzes, er sagt, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Aber die Haushaltsgrundsätze im Grundgesetz weisen genauso darauf hin, dass in Gleichgewicht und Balance das erfolgen muss. Und für uns bedeutet doch dieser Verfassungsauftrag, dass wir im Sozialstaat ein angemessenes Schutzniveau bieten, das sich an der Leistungsfähigkeit des Landes orientiert. Und Standards aufrechtzuerhalten, für deren Umsetzung uns entweder das Geld oder aber die Leute zur Umsetzung ausgehen werden, denken Sie an den demografischen Wandel, das ist schlicht unehrlich und es ist gleichermaßen kurzsichtig. Wir wollen einen klugen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, damit auch in Zukunft ein funktionierender Sozialstaat gewährleistet werden kann. Und nur das ist nachhaltige Sozialpolitik. Zweitens. Die Kommunen werden heute überfordert. Das wurde insbesondere von Wilfried Oellers bereits dargestellt. Die Entwicklung in meiner Heimatstadt Dresden zeigt die Situation noch deutlicher. Die Ausgaben für Eingliederungshilfe sind von 108 Millionen Euro in 2020 auf 194 Millionen Euro in 2025 gestiegen. 80% Steigerung in nur 5 Jahren. Auch in den Hilfen zur Erziehung haben wir Steigerungen von 42% in der Zeit. Und meine Damen und Herren, diese Zuwächse belasten unsere Städte und Gemeinden erheblich und erfordern eine Reform der bestehenden Strukturen. Und es ist kein Zufall, dass in meiner Heimatstadt Dresden auch der Deutsche Städtetag am 22. Januar dies in den Dresdner Impulsen sehr, sehr klar zum Ausdruck gebracht hat. Drittens, dass wir was ändern müssen, bestätigen Fachleute aus allen Ebenen, und das ist das Interessante, das sage ich mal auch in Ihre Richtung, aus allen politischen Lagern. Ich bin viel im Austausch mit der kommunalen Ebene. Ich spreche hier gleichermaßen mit Vertretern aus Großstädten wie auch aus ländlich geprägten Regionen. Wenn mir aber, um mal einige wirklich parteiübergreifende Beispiele zu nennen, sowohl die Sozialbürgermeisterin Dr. Kaufmann aus Dresden wie auch der Landrat des Landkreises Görlitz Dr. Mayer gleichermaßen sagen, dass wir wirklich die Kommunen von den ausufernden Belastungen durch Sozialkosten befreien müssen, meine Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir das doch hier in Berlin sehr ernst nehmen. Und dabei geht es doch nicht um Sozialabbau, wie Sie jetzt auch immer dazwischen krähen, sondern um einen guten Einsatz der vorhandenen Mittel. Und vor diesem Hintergrund ist es so gerechtfertigt, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt verantwortlich über konkrete Entlastungsmöglichkeiten für die Kommunen nachdenkt. Und meinen herzlichen Dank für diese wichtige Arbeit. Einige sinnvolle Beispiele, was zu tun wäre. Der Vorschlag, Assistenzkräfte zum Beispiel bei der Schulbegleitung künftig zu teilen, ist eine sinnvolle Maßnahme. Ein weiterer sinnvoller Vorschlag ist die Begrenzung der Tarifsteigerung bei den Leistungserbringungen. Bei Kita wird das auch schon an den Tarifvertrag öffentlichen Dienst angenähert. Insgesamt muss bei allen Reformen es darum gehen, dass wir das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe stärker in den Mittelpunkt rücken. Kollege Reichert hat das ja auch angesprochen, zum Beispiel bei dem Thema der Pflegeeltern geht es auch darum. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird ja auch in dem Papier entsprechend erarbeitet. Meine Damen und Herren, die Belastung der Kommunen durch steigende Sozialabgaben ist ein großes, aber auch lösbares Problem. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass auch unser Sozialstaat in Zukunft verlässlich funktioniert, auf der Grundlage von Nachhaltigkeit
Herr
und
Kollege.
Verantwortung. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. Ich würde Ihnen gerne noch einen kurzen Hinweis geben. Agé ist das Wort, das die Armenier zu dem heutigen Tag sagen. Heute ist der internationale Tag, an dem die Armenier an den Völkermord, den Genozid erinnern. Ich habe heute Morgen in Ihrem Namen am Mahnmal und an der Gedenkstätte in Berlin einen Kranz niedergelegt mit den armenischen Bürgern zusammen und dem armenischen Botschafter. Es macht deutlich, dass es in dieser Welt immer wieder notwendig ist, mit den Füßen auf die Erde zu kommen, um daran zu erinnern, dass all das Schreckliche auch von uns immer wahrgenommen wird. Deswegen wollte ich das noch mal erwähnen, dass ich heute auch an die Armenier erinnern möchte, die im Osmanischen Reich als Christen umgebracht worden sind. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sind am Schluss der heutigen Tagung.